Der Kluge lernt aus allem und von jedem. Der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Ein wunderschönes Zitat von Sokrates. Maxe, das hast du sehr gut gewählt.
Danke.
Aber bevor ich dich frage, welcher von denen du bist, würde ich sagen, lassen wir unsere Gäste sprechen, oder?
Seid ihr der Kluge oder die Kluge, die Normale oder die Dumme?
Was für eine Frage. Natürlich sind wir die Klugen.
Oder auch die Normale.
Ah, okay. Dann bist du normal, Sarah.
Ich bin normal. Du bist die Kluge, ich bin die Normale, das passt.
Okay, einverstanden.
Per Ausdrucksverfahren bin ich dann der Dumme, aber das Zitat ist gut.
Auf jeden Fall der Dumme. Nein. Das Zitat ist sehr gut und sehr passend.
Wir haben Gäste, und zwar Sarah und Lauren. Ihr seid Lektorinnen und genau, das Thema ist heute einfach das Lektorenleben und ich habe noch nicht gesagt, welcher von denen ich wäre und dazu vielleicht eine kurze Story vorab.
Bist du nicht Sokrates?
Nee, pass auf. Besser. Früher, wenn ich und meine Brüder uns aufgeführt haben, da hat unser Vater immer gesagt, es gibt die Dummen und die Saudummen. Und zu den Ersten gehört ihr nicht. Ja.
Das ist nett.
Aber um zu den Ersten zu gehören, höre ich diesen Podcast, mache ich diesen Podcast, um mich weiterzubilden. Vor allem geht es hier immer ums Schreibhandwerk und da ist das Lektorat sehr wichtig und ihr seid unsere Expertinnen und müsst euch heute unseren Fragen stellen. Deswegen sagen wir schon vorab vielen Dank dafür.
Bevor wir anfangen mit unseren Fragen und wir werden das Ganze heute wie ein Gespräch gestalten, Sarah, Lauren, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr? Wer ist euer Lektorat? Wo kann man euch finden? Wie kann man euch buchen?
Sarah, möchtest du anfangen?
Nein, fang du an.
Okay. Dankeschön. Ja, also ich bin Lauren. Ich bin seit 2021 Lektorin, habe mich auf düstere Belletristik spezialisiert und ich führe mein Lektorat in Sharpened Editing zusammen mit der Sarah.
Ja, da übernehme ich dann auch gleich. Ich bin die Sarah, Lektorin bei Enchanted Editing, das gemeinsam mit Lauren gegründet wurde, das noch gar nicht so lang her ist. Ich lektoriere aber schon seit 2020, hauptsächlich im Fantasy-Genre, aber auch in der queeren Literatur bin ich ganz viel unterwegs. Ja.
Wie habt ihr euch denn gefunden, dass ihr das zusammen macht?
Über Instagram.
Genau, wir haben uns einfach über Instagram vernetzt. Wir haben irgendwie gleich gemerkt, hey, das könnte super mit uns passen. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Wir haben ähnliche Interessen. Wir haben auch eine ähnliche Arbeitsweise und Denkweise. Und dann ist es zustande gekommen, dass wir einfach mal Coworking gemacht haben. Und das wurde dann ein regelmäßiges Coworking. Und ja, irgendwann haben wir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich super cool, sowas wie eine Agentur zu gründen, an die man sich wenden kann, wenn man auf der Suche nach einem Lektorat ist.
Und seitdem denkt ihr euch, ihr lasst euch dann einfach gemeinsam fürs Lesen bezahlen, weil Lektorieren ist ja nichts anderes, oder?
Oh.
Das ist eine ganz schön ketzerische Frage. Aber
Ich hab noch nie was Dünneres gehört. Diese Aussage ist so schlimm.
Ja, das...
Ihr habt mein breites Grinsen beim Vorlesen nicht gesehen, das muss ich dazu sagen.
Man hat es gehört.
Ja, natürlich. Sonst hätte ich auch nicht so was Mieses gesagt.
Ja, also es wäre schön, wenn wir nur fürs Lesen bezahlt werden würden.
Nein, definitiv nicht.
Definitiv also, nicht.
Vielleicht ist das so ein bisschen eine Wunschvorstellung, wenn man noch nicht so in der Branche ist und noch nicht so viel über diesen Beruf weiß. Aber wenn man das Handwerk erst einmal gelernt hat und dann auch intensiv in die Textarbeit geht, merkt man schnell, dass es nicht das ist. Man wird nicht nur fürs Lesen bezahlt. Im Gegenteil sogar. Ich finde, dass dieser Beruf mir meine Leseleidenschaft ein kleines bisschen kaputt gemacht hat.
Kannst du das beschreiben? Das muss ich schon sagen.
Ja, zumindest. Also bei mir ist es ganz dolle im deutschen Bereich so. Ja. Also ich lese nicht mehr so gerne deutsche Bücher, wie ich es vor dem Lektoratsjob gemacht habe. Mittlerweile lese ich privat tatsächlich überwiegend englische Bücher, weil da irgendwie immer die Berufskrankheit sonst durchscheint.
Man Richtig.
Kommt das irgendwie nicht mehr auf diesen Lektorenblick raus. Ja.
Das finde ich jetzt ultra interessant, weil ich jetzt auch die Lektoratsweiterbildung mache und mein innerer Bücherwurm fängt bei diesen Aussagen an zu schwitzen, weil ich sehr viel und sehr gerne lese. Was liegt denn derzeit bei euch auf dem Nachtkästchen dann?
Ja, ich lese im Moment viele Mangas. Danke Maxel übrigens dafür.
Ah, gerne.
ich lese Mangas und halt sonst viel, auch Bizarre aus dem englischen Sprachraum, viel Dark Romance oder auch Fantasy oder Horror. Es gibt sehr viele Horror-Indie-Autoren aus Amerika. Die finde ich ganz gut. Da hole ich mir dann auch gerne Inspiration, weil der Markt ist da auch einfach viel größer im Self-Publishing als in Deutschland. Mhm. Ja, da bin ich dann eher so unterwegs.
Ja, ich lese gerade tatsächlich den neuesten Teil von Sarah J. Maas. Auf Englisch, auch wenn er schon auf Deutsch erschienen ist, aber ich lese ihn auf Englisch. Und es kommt noch vor, dass ich auch Rezensionsexemplare lese, denn ich habe als Bloggerin angefangen, so bin ich so ein bisschen da reingeschlittert. Und es gibt tatsächlich noch wenige Autoren, für die ich auch noch Rezensionsexemplare annehme. Und das liegt dann auch mal auf dem Nachttisch.
Bei Mangas wird der Maxi hellhörig. Maxi, welcher Manga tut's dir derzeit an?
Was lese ich gerade? Ich lese gerade Golden Kamuy, oder ich werde jetzt Golden Kamuy demnächst.
Habe ich heute schon angefangen, den 27.
Ja.
Und ich wusste nicht, ob ich dir ein Foto schicken soll oder nicht, weil ich nicht wusste, ob du schon angefangen hast. Okay.
Also wenn ihr, Lauren, ich weiß nicht, ob Sarah auch Mangas liest. Also wenn ihr mal was lesen wollt, was anderes ist als der übliche Manga-Kram, dann lest Golden Kamuy. Das ist eine wilde Mischung aus Abenteuer, Schatzsuche, historische Ainu-Geschichte, total vogelwildem Humor und dann aber teilweise auch so spannend, dass ihr mit euren Arschbacken Walnüsse knacken könnt.
Seltsame Vorstellung. Die Wortwahl.
So musst du das ja nicht bildlich vorstellen.
Aber es ist wirklich ein sehr guter Manga. Der macht Spaß, weil er wirklich, der zeichnet manchmal Sachen, wo man denkt, der hat bestimmt nur so einen Geistesblitz gehabt, so Momente, wenn du dir irgendwas Lustiges vorstellst und der malt halt einfach und der baut das ein. Und das passt manchmal überhaupt nicht dazu, aber es ist trotzdem herrlich absurd. Martin, mach schnell weiter.
Szenen, die wir dann als Lektoren streichen würden.
Da sind wirklich Sachen drin. Da gibt es ganze Kapitel drin, wo ich denken würde, die brauchst du nicht. Aber die sind so geil, dass ich sie niemals streichen würde, weil sie so absurd lustig sind.
Apropos streichen, das Lektorat ist ja auch ein Handwerk und das will gelernt sein oder kann ein Talent sein. Wie war das bei euch? Habt ihr, beziehungsweise sagt ihr, man kann einfach so Lektorin werden, wie beim Autor sein? Was sind da so eure Gedanken? Wäre es da besser, irgendwie sich als Paratgeber einzuholen oder einfach mal als Quereinsteiger einsteigen? Wie seht ihr das?
Also natürlich kann man als Quereinsteiger einsteigen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss sich nur entsprechend vorbereiten. Mhm. Und ich finde immer, es ist so ein bisschen von beidem, der gesunde Mittelweg. Man darf nicht nur eine Fortbildung gemacht haben und dann sagen, hey, ich bin Lektor. Man darf aber auch nicht nur Bücher gut finden und viel gelesen haben oder vielleicht irgendwas in der Richtung studiert haben und sagen, ich bin jetzt Lektor. Ich finde beides nicht in Ordnung.
Ich denke auch, die Mischung macht's.
Ja, ne? Und genau. So habe ich das so, also so. Sarah, du kannst gerne weiterreden.
Ich denke, dass man mit Weiterbildungen ist man natürlich immer auf der richtigen Seite. Weiterbilden, fortbilden, das ist ja auch ein Beruf, bei dem man sich immer weiterbilden kann. Also hier lernt man nie aus. Aber ich finde, man muss auch ein gewisses Sprachverständnis einfach mitbringen. Man sollte schon Spaß an der deutschen Sprache haben und da so ein bisschen das Gefühl dafür, hey, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Weil klar, man kann sämtliche Regeln befolgen, aber das heißt nicht unbedingt, dass da dann am Ende ein guter Text rauskommt. Man muss trotzdem so ein bisschen das Gefühl für ein Gesamtbild haben. Und das, ja, da muss man halt ein bisschen beides mitbringen.
Also ihr habt gesagt, Gefühl für Sprache und für Texte ist unerlässlich. Was gibt es denn noch für Fähigkeiten, die eurer Meinung nach als LektorInnen unerlässlich sind? ihr könnt so lange nachdenken, wie ihr mögt.
Also, ja, genau. Die Pause kann ja rausgeschnitten werden.
Ja, genau. Also definitiv. Ja, also, fang du an.
Nein, ich wollte gerade einfach sagen, was man meiner Meinung nach nicht haben muss, was aber viele behaupten. Und ja, das ist mal. Meiner Meinung nach Empathie. Ich finde, man muss nicht empathisch sein, um Lektor sein zu können. Das behaupten nämlich viele. Und das wird auch ganz oft als Werbeslogan genutzt.
Kannst du das weiter ausführen? Also es interessiert mich.
Ja, also natürlich, wenn man Autor, Autorin ist, dann sucht man natürlich einen Dienstleister, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt, das verstehe ich. Viele werben dann halt damit, Lektorat auf Augenhöhe, ich bin empathisch, ich höre dir zu. Ne? Ist klar, natürlich hört man zu. Natürlich macht man das, was der Autor, die Autorin möchte. Aber ich bin da ein bisschen pragmatischer. Ich sehe Lektorat immer noch als Handwerk an. Und natürlich bin ich nett zu meinen Kunden und natürlich gehe ich auf die Wünsche ein. Aber ich bin nicht so empathisch, wie manche Leute sich vielleicht darstellen, sage ich mal. Also ich gehe das Ganze ein bisschen technischer an.
Würdest du dann aber der Aussage zustimmen, dass man als LektorIn ein gewisses Maß an, wie soll ich sagen, an psychischer Feinfühligkeit mitbringen muss, weil jeder Kunde oder jede Kundin ja doch irgendwie ein bisschen anders ist?
Ja, schon, natürlich. Man muss schon wissen, wie man mit Kunden umgehen muss. Aber das muss man ja in jedem anderen Dienstleistungssektor auch. Vielleicht merkt man das auch noch ein bisschen. Ja,
du bist ja, schon
die, du bist ja auch die Gefühlvolle von uns beiden. Deswegen ergänzen wir uns ja so gut.
Ja, ich bin hier das Herz. Ich bin die Empathische.
Guter Bulle, böser Bulle.
Ja.
Genau. Lauren ist Pragmatik. Ich bin Empathie, definitiv.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde, man braucht schon ein psychisches Feingefühl. A, im Umgang mit Kunden, natürlich. Natürlich muss man wissen, wie man dem Kunden, der Kundin entgegentritt, weil wir ja auch ganz viel mit Kritik arbeiten. Natürlich drücken wir Kritik immer konstruktiv aus, jedenfalls sollte es so sein. aber wenn man jetzt den Text an sich nimmt, da brauchen wir auch psychisches Feingefühl, denn es geht ja im Text auch zum Beispiel um Charakterentwicklung. Wir müssen ja schon ein bisschen uns in die Personen reinfühlen können und überlegen, okay, macht das hier jetzt psychisch, macht das Sinn? Ist die Psyche so dargestellt auch logisch oder gerechtfertigt? Klar, das geht dann auch wieder so ein bisschen ins Sensitivity Reading. Das ist nochmal ein anderes Thema als Lektorat. Aber ich zum Beispiel zähle das auch als meine Aufgabe hinzu, wenn ich eine Protagonistin zum Beispiel bewerte, ihren Werdegang, ihre Entwicklung bewerte. Da brauche ich ja auch ein gewisses Feingefühl, um überhaupt beurteilen zu können, okay, kann man das so stehen lassen? Sollte man da noch dran arbeiten? Aber das artet auch jetzt wieder sehr aus.
Ja, na, du kannst ruhig ausatmen, das ist überhaupt kein Thema. Wenn du ausatmen möchtest.
Ich will ja beim Thema bleiben, aber ich finde, also ich persönlich finde schon, dass Empathie trotzdem wichtig ist, aber man braucht halt beides. Also man braucht sowohl Empathie als auch eben einen gewissen Hauch Pragmatik.
Ich kann das schon nachvollziehen, weil man will ja quasi nicht einfach nur einen Ja-Sager dafür bezahlen, der einem sagt, dass das Buch gut ist, sondern man geht ja bewusst zu jemandem hin, der den Finger in die Wunde legt und sagt, nein, das ist scheiße, egal wie cool du dich damit fühlst.
Das ist hart ausgedrückt, genau, aber das stimmt.
Ja.
Und wenn ich da, wenn ich da jetzt beide Ansichten von Sarah und Lauren mal unter einen Hut bringen darf, es ist ja so, dass man als Lektor oder als Lektorin im Prinzip klugscheißt. Man guckt sich das ja an und weiß es meistens besser. Ja. Man feiert auch mal in den Notizen. Aber um dieses, um zu wissen, wie man klugscheißt, ohne die andere Person zu verletzen, braucht man eben diese Regeln, an die man sich halten kann. Und muss aber auch wissen, wo man denn dem anderen jetzt mal dumm gesagt auf die Schuhe pissen kann.
Genau.
Mhm. Ja. Das ist ein ganz schmaler Grat manchmal, aber genau so ist es so, ja.
Ja, und das hat mich am Anfang, oder beziehungsweise hatte ich am Anfang am meisten Probleme damit, wie ich die Kommentare formulieren soll, ohne dass die Person sich angegriffen fühlt. Da hatte ich echt Probleme mit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin jemand, ich schreibe ja beruflich für die GameStar, wissen die Leute da draußen ja. Und da bin ich auch jemand, der sich bei Artikeln gerne an die Fakten hält, an die technischen Fakten von irgendwelchen technischen Geräten, oder ich schreibe meistens über Fernseher, weil das so ein Ding ist, da fühlt man sich sicher, da kann dir ja niemand irgendwas, wenn du technische Fakten wiedergibst. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man da vielleicht sehr auf der technischen Seite bleibt, auch beim Lektorat, um sich eben auch nicht angreifbar zu machen.
Genau, man schreibt halt oft einfach bestimmte Regeln rein, Grammatikregeln oder vielleicht auch Schreibregeln und mit einem Bezug. Es ist ja auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ein Lektorat ist ja auch ein bisschen sowas wie eine Schulung. Auf jeden Fall nimmt man immer was daraus mit, man lernt was. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir in den Kommentaren nicht nur schreiben, ey, das muss aber so, sondern dass wir das belegen, die Regel dazu mit aufschreiben und sagen, wie man es besser machen kann.
Genau.
Ja.
Genau, damit der Autor und die Autorin auch was fürs nächste Mal mitnehmen kann.
Und ich habe auch gleich eine Folgefrage zu den Kommentaren. Habt ihr schon so, wie soll ich sagen, so Catchphrases in den Kommentaren, dass wenn die AutorInnen ihre Skripte zurückkriegen und dann lesen die das und dann sagen sie, haha, das ist mal wieder ein klassischer Lauren.
Wahrscheinlich. Bitte streichen.
Ja, ich glaube, das Streichen ist sowas, da haben die meisten AutorInnen Angst vor.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, man ist ja auch stolz auf das, was man geschrieben hat. Und je mehr, desto besser. Aber das ist halt nicht so.
Ja, dabei gibt es aber auch genau das Gegenteil. Klar. Bei mir kommt ganz oft vor, bitte genauer formulieren. Bitte ausformulieren. Weil ich auch schon einige AutorInnen hatte, die bei denen findet halt alles im Kopf statt. Und ich lese den Text dann im Lektorat und natürlich überlege ich mir dann so, okay, hier fehlt einfach das Hintergrundwissen. Und ja, da kommt dann so diese andere Seite, wir streichen wirklich nicht nur weg im Lektorat, sondern manchmal fordern wir tatsächlich auch auf, hey, hier könnte noch ein bisschen was ausformuliert werden, weil wir können alle nicht in deinen Kopf reinschauen. Bitte erkläre das den Lesenden näher. Also das gibt's natürlich dann doch auch.
Das ist wahrscheinlich gerade wichtig für zum Beispiel gefühlvolle Szenen oder so, wo es dann auch auf die emotionale Ebene geht, wo man dann als Leser auch mitgenommen werden möchte. Oder?
Ja,
Das fällt mir gerade so dazu ein.
Ich habe
vielleicht beim Worldbuilding.
Ich habe noch eine Frage zu dem, also das, was ihr jetzt gesagt habt, ich meine, ich habe auch eine Weiterbildung zum Lektor gemacht, ich kann das nachvollziehen. Jetzt ist es aber von außen manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, als Autor oder Autorin, wie sich Profis von vermeintlichen Profis unterscheiden. Habt ihr Tipps, woran man die möglicherweise erkennt? Also wie kommt man an euch und wie kommt man nicht an die Lektoren, die sagen, man wird fürs Lesen bezahlt?
Also ich würde sagen, man kann als erstes schon mal auf den Preis gucken. Das klingt doof und ich will auch nicht sagen, dass jeder, der seine Dienstleistung günstig anbietet, nicht gut arbeitet, auf keinen Fall. Aber Sarah und ich haben beide schon schlechtere Erfahrungen gemacht mit Dienstleistern, die vielleicht noch neu waren, das weiß ich nicht, aber die ihre Dienstleistung sehr günstig angeboten haben. Und Sarah und ich haben auch beide schon Autoren helfen müssen, die an so jemanden geraten sind, die dann im Nachhinein total unzufrieden waren und die das Ganze dann einfach nochmal machen mussten. Nochmal ein ganzes Lektorat, nochmal ein ganzes Korrektorat. Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, direkt auf den ersten Blick zu filtern, ob jemand gut oder nicht gut ist. Aber man hat ja auch zum Beispiel die Möglichkeit zu einem Probelektorat. Man kann sich ja immer eine Arbeitsprobe einholen. Man kann sich auch mehrere Arbeitsproben einholen. Manche Kollegen finden das nicht so toll, aber wir nehmen zum Beispiel Geld dafür. Also wir lassen uns eine Anzahlung geben für ein Probelektorat. Und wenn ein Auftrag zustande kommt, wird es später verrechnet. Und wenn nicht, dann nicht. Wir werden halt für die Zeit, die wir da rein investiert haben, bezahlt. Und das finde ich völlig in Ordnung.
Ja.
Genau. Also ich denke, was Lauren jetzt auch gerade meint, ist einfach so dieses professionelle Auftreten. Also um es jetzt mal so kurz zusammenzufassen, denn mit einem Probelektorat kann man sich als Autorin einfach schon mal ein bisschen das Gefühl machen, okay, wie arbeitet die Lektorin, der Lektor überhaupt am Text? Aber das ist ja nicht nur alles. Es ist halt eben viel das. Es hat viel mit dem Preis zu tun. Es hat viel auch mit dem Auftreten zu tun. Wie verkaufe ich meine Dienstleistung? Natürlich ist es für AutorInnen sicherlich auch hilfreich, wenn sie eine Webseite haben oder eben einen Instagram-Account, wo sie sehen können, okay, die Lektorin Lauren von Enchanted Editing hat jetzt bei dem und dem Projekt schon mitgearbeitet. Hier gibt es positive Erfahrungen von AutorInnen, die ich mir anschauen kann. Ich finde, sowas zählt auch immer gut mit rein, um einfach zu erkennen, okay, wen habe ich hier eigentlich vor mir und könnte ich mir das vorstellen?
Genau, ich finde auch Mund-zu-Mund-Propaganda, ich hasse das Wort, aber es ist nun mal der Fachbegriff, ist wirklich wichtig in der Branche. Also ich habe auch die meisten meiner Kunden und Kundinnen durch Empfehlungen erhalten. Ja.
Ja,
und ich bin auch ganz dankbar darüber, dass meine lieben Autorinnen und Autorinnen mich weiterempfohlen haben. Das macht mich auch sehr stolz.
Ja.
Aber ja, so hat man dann auch schon mal den Erfahrungsbericht von jemand anderem.
Ja, das ist voll wichtig. So bin ich auch an meine Lektorin gekommen, weil die Fanny Remus war bei ihr und hat gesagt, hey, die ist super. Dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und habe auch gemerkt, dass es zwischen ihr und mir schnackelt und dass es gut funktioniert. Das ist wahnsinnig wichtig. Also da bin ich bei euch.
Ja.
Genau. Das denke ich nämlich auch. Und also ich persönlich finde auch nicht, dass man den professionellsten Internetauftritt haben muss als Dienstleister, weil alle wissen, wir sind Freiberufler, wir müssen alles selbst machen, wir müssen uns auch selbst beibringen, wie man eine Website zusammenbaut und den ganzen Kram, was gar nicht so leicht ist.
Nein.
Und ich meine, natürlich muss man ein bisschen darauf achten, wie man sich präsentiert, aber wenn man da jetzt so eine mega Werbekampagne fährt und so, sollte man sich vielleicht auch überlegen, hat die Person irgendwie nichts anderes zu tun, als für sich zu werben?
Werben ist ein gutes Stichwort, weil, und auch hier, soll ich sagen, Lektoratsweiterbildung und Preise etc., das sind nämlich Themen, mit denen werde ich mich in hoffentlich naher Zukunft auch beschäftigen müssen. Und jetzt haben wir ja schon 3 LektorInnen hier im Raum und ich wäre quasi dann der 4. Und als ich meinen Autoren-Instagram-Account gegründet habe, waren die ersten, oder ich glaube, es sind auch die meisten Follower, sind LektorInnen. Und jetzt ist dann, sage ich mal, die Schwemme groß in Bookstagram an LektorInnen. Aber wenn man jetzt in der Arbeit vertieft ist und mit seinem Lektorat draußen ist und seine Dienstleistung anbietet, ist es eine Ellbogengesellschaft oder wie nehmt ihr das wahr?
Ich würde sagen, teils, teils. Also ich hab es nie so empfunden, dass sich Kollegen oder Kolleginnen sich nichts gönnen. Im Gegenteil eher. Also ich habe es so empfunden, dass man sich eher bereitwillig unter die Arme greift, weil unser Job eben so vielfältig ist, weil wir so viele verschiedene Genres haben, weil es so viele verschiedene Kunden und Kundinnen gibt, die ganz unterschiedliche Dienstleistungen suchen. Wir haben zum Beispiel Kolleginnen, die rein auf Romance spezialisiert sind und man kann sich da einfach wunderbar austauschen. Sie haben jetzt zum Beispiel dann eine Anfrage für eine düstere Belletristik und die wissen dann ganz genau so, hey, okay, das ist ja eher was für Lauren, also schreibe ich mal Lauren an. Also ich finde schon, dass es ein sehr kommunikativer und bereitwilliger Austausch unter den Kolleginnen und Kolleginnen ist und habe zum Glück noch nie jetzt so dieses Ellenbogengehabe erleben müssen. Also nee, bisher muss ich da echt sagen, ich habe nur positive Erlebnisse gehabt und Erfahrungen sammeln können und auch eine gute Vernetzung gehabt, was jetzt Kollegen betrifft, die ja mir einfach auch mal was abnehmen können oder mich auch mal unterstützen können mit einem Ratschlag, weil wir wissen nie alles. Wir lernen nie aus, wir müssen uns immer weiterbilden und ja, es gibt dann immer noch mal einen Kollege, der weiß vielleicht gerade die Frage, an der ich schon seit 3 Tagen knabbere und da ist es einfach wunderschön, wenn man dann so einen guten Austausch hat.
Ja, ich persönlich habe auch nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch schon von Kolleginnen gehört, die hauptsächlich im Romance- oder Fantasy-Bereich aktiv sind. Da ballt sich das Ganze halt ein bisschen mehr. Ne? Es gibt mehr Dienstleister in diesen Genres und auch mehr Self-Publisher. Und ich glaube, dass in diesen Genres die Konkurrenz ein bisschen höher ist. Aber weil Sarah und ich uns ja ziemlich spezialisiert haben und wahrscheinlich auch noch ein bisschen nischiger unterwegs sind, hatten wir da bisher keine Probleme.
Genau, ich glaube, es würde wirklich anders aussehen, wenn wir jetzt auch nur in dieser Fantasy- und Romance-Sparte drin wären, dann wäre das natürlich schon so, dass man immer schauen müsste, okay, wir haben jetzt hier einen Auftrag, der passt aber auch zu Person X, zu Person Y, zu Person Z, das würde zu uns allen richtig gut passen, wer bekommt denn dann jetzt? Klar, das ist natürlich dann auch nochmal das andere Beispiel, aber es ist ja schön, dass wir alle so diese Spezialisierungen haben.
Ja.
Wir haben die für uns persönlich, aber genauso sieht es ja auch bei unseren Kunden und Kundinnen aus. Die wollen ja dann auch jemanden, der sich in dem Genre einfach wohler fühlt. Und da kann man dann nur mit gewinnen, wenn man sich spezialisiert.
Ja, stimme ich zu. Ich nehme jetzt mal die Seite der Kundinnen und Kunden ein. Wie steht ihr denn zu Leuten, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ihr Lektorinnen seid, wie steht ihr zu Leuten, die sagen, Lektorate, brauche ich nicht, ist überbewertet?
Ja, von mir aus kann ja jeder machen, was er möchte.
Verdammt, die Diplomatin.
Sowas finden wir halt immer wieder. Also mit sowas war ich schon ganz oft konfrontiert und ich denke mir dann auch so, okay, ich könnte jetzt natürlich einen Vortrag darüber halten, wie wichtig so eine Textarbeit ist, wie wichtig unser Job als Lektorin ist, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, okay, das brauche ich nicht, das ist unnötig, dann ist es eigentlich von unserer Seite verschwendete Energie. So. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart.
Ja, ist ja so. Wenn man möchte, kann man sich über alles aufregen. Man kann es aber auch sein lassen.
Genau.
Die Frage habt ihr herrlich verpuffen lassen einfach. Ich
wollte ein bisschen man kann die Leute also nicht zu ihrem Glück zwingen, wollt ihr sagen.
Nein, genau. Natürlich nicht. Ich möchte ja auch gar nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht mit mir zusammenarbeiten möchte.
Ja.
So, genau, da würde ja schon nichts zustande kommen.
Mal davon abgesehen, um mir jetzt selbst auch ein bisschen noch weiter Wind aus den Segeln zu nehmen, es ist ja auch eine teure Angelegenheit und nicht jeder kann oder möchte sich das leisten und möchte vielleicht trotzdem ein Buch im Self-Publishing rausbringen. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen.
Nee, das ist richtig.
Ja.
Vor allem, weil man im Self-Publishing ja jetzt auch nicht unbedingt mit großen Gewinnen rechnen kann. Nicht jeder ein paar tausend Euro über, die er da einfach reinstecken kann. Das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Es geht halt immer darum, wir wollen alle etwas mit Qualität anbieten. Und für Qualität muss man eben aber auch immer einen Preis zahlen. Du meintest ja eben, du schreibst über Fernseher. Ja, wir wissen ja alle, wer den größten, dicksten, besten Fernseher und das beste Bild haben will, der zahlt natürlich auch dementsprechend drauf. Und ich finde eben, Lektorate sind wahnsinnig teuer. Alles ist teuer, wenn es darum geht, ein Buch zu veröffentlichen. Aber es ist ja auch alles wahnsinnig viel Arbeit. Es ist genauso teuer, sich ein professionelles Cover designen zu lassen. Es ist klar, das rechnet sich zwar anders, weil die Lektorin, die schaut auf jede Seite. Das Cover wird einmal entwickelt und dann werden noch ein paar Grafiken designt. Aber das hat natürlich alles seinen Preis und alles eben auch seinen Aufwand.
Ja, ich finde auch, wenn man sich mal vor Augen hält, was ein Lektorat eigentlich leistet, dann sind die gar nicht mehr im Verhältnis so teuer. Man muss ja bedenken, da ist eine Person, die beschäftigt sich mit dem Skript, lass es 300 Seiten sein, liest jede Seite und jedes Wort durch und beschäftigt sich damit in der Tiefe, ich sage jetzt mal, wenn man da jeden Tag dran hockt, 2 Wochen, einfach in die Tüte gesprochen. Natürlich. Und das kostet länger, eben.
Meistens länger, ja.
Oder länger, ja.
Ja, das ist halt ein ganz normaler Stundenlohn eigentlich.
Ja, richtig. Genau. Das ist halt unser Vollzeitjob.
Genau, und es ist ja eine intensive 1:1 Arbeit.
Ja.
Ja, das hast du gut gesagt. Jetzt kommt jemand mit seinem Skript und möchte das Buch lektoriert haben. Ist wahrscheinlich schon öfter vorgefallen. Und könnt ihr anhand eurer Erfahrung sagen, dass es, wie soll ich sagen, so Modebaustellen gibt, dass es immer wieder Baustellen gibt, immer wieder dieselben, die ihr aufgreifen müsst?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, doch. Ja.
Habt ihr Beispiele? Könnt ihr die benennen? Oder so.
Also geht es jetzt hier speziell um Fehler, die einfach immer wieder vorkommen? Oder, also um
oder
so
Baustellen oder so Sachen, die euch immer... Ja, irgendwie sowas. Also was euch häufiger begegnet. Ja, Punkt.
So Klassiker wie auf Seite 2 hat die Person blaue Augen und auf Seite 4 sind sie plötzlich grün.
Ja, das kommt eher seltener vor. So kleine Mikrologikfehler, natürlich hat man die immer mal. Mhm. Aber also mir zum Beispiel, ich bin ja, ich habe ja meine Adleraugen und bin ja auf Typografie und den Feinschliff spezialisiert. Und da in dem Bereich fällt mir schon viel auf. Also wo ein Lernzeichen zu viel ist, zu wenig. Und die meisten Autoren und Autorinnen haben da halt ihre Wiederholungsfehler so oder ein falsches Auslassungszeichen verwendet oder so. Da auf jeden Fall. Aber auch zum Beispiel der Schreibstil. Manche Menschen versuchen ja, sich besonders blumig auszudrücken. Oder das ist halt auch so ein Klassiker, besonders viele Adjektive einzubauen, weil sie meinen, es klingt besonders toll. Ja, solche Kandidaten hat man immer mal wieder dabei.
Was auch so eine Modekrankheit ist, ich weiß nicht, ob das aktuell so ist oder ob das schon immer so war, ich erwische aktuell immer wieder Texte, in denen so viele Bindestriche gesetzt werden. Man hat schon das Gefühl, der Bindestrich ist ein eigenes Satzzeichen geworden.
Endlich sagt das mal jemand außer ich.
Echt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Doch, ich hatte jetzt so ein paar Spezialisten, bei denen ich so viele Bindestriche wegstreichen musste und einfach mal klarstellen musste, okay, der Bindestrich ersetzt kein Komma, der ersetzt auch keinen Punkt, der leitet keinen Nebensatz ein, der kann mal was hervorheben, aber dann auch wirklich nur sehr selten und nicht alle 10 Sätze ein Bindestrichsatz. Das hatte ich doch jetzt etwas häufiger in der letzten Zeit, ja.
Das ist ja verrückt. Ich dachte immer, ich habe das auf der Arbeit auch immer, wir lesen unsere Artikel ja gegenseitig gegen in der Redaktion. Mhm. Und ich habe das auch, dass die Leute oder die Kollegen ganz oft Gedankenstriche setzen. Und ich mir denke, warum macht ihr denn in jedem zweiten Absatz einen Gedankenstrich? Was ist denn los? Da kam doch einfach ein Komma hin. Oder ganz oft ist es auch so, dass ein Gedankenstrich da gesetzt wird, wo ein Doppelpunkt eigentlich bequem stehen könnte, weil es halt irgendwie was einleitet oder weil du ein Trikolon vorher hast oder eine Aufzählung oder was auch immer. Und ich denke mir, warum denn den Gedankenstrich? Die sind doch viel geiler, je seltener sie sind.
Ja, das ist ganz oft so dieses Thema, weniger ist eigentlich mehr. Das ist bei Satzzeichen ganz extrem. Man hat es auch bei Ausrufezeichen. Ja, genau.
Ja,
viele denken, sie brauchen Ausrufezeichen, um besonders ausdrucksstark zu schreiben oder etwas sehr hervorzuheben, aber das ist eigentlich gar nicht so. Ausdrucksstärke kann man mit vielen anderen Dingen viel einfacher hervorheben und es passt dann eben auch besser in einen fließenden Text.
ja, falls hier gerade schreibende Menschen zuhören, merkt euch die Faustregel. 3 Ausrufezeichen pro Manuskript.
Ja, hört auf meine Kollegin.
Ja, ja, ihr macht mich glücklich.
Jetzt bin ich aber einer, der 4 Ausrufezeichen machen will. Das heißt, irgendwie müssen wir die Balance finden zwischen meiner schreiberischen Vision und dem Lektorat. Jetzt könnte ich natürlich fragen, wer hat denn das letzte Wort? Aber das letzte Wort hat ja wahrscheinlich immer der Kunde. Der kann ja dann mit dem Ergebnis machen, was er möchte. Aber wie findet man auch als Kunde so am besten die Balance?
Du meinst als Lektor?
Oder als beide? So, wie findet man so eine Harmonie, ne, dass man sich dann am Ende auch als Autor auf jeden Fall sagt, ja, das stimmt, da war ich blind. Ne?
Ja, ich finde, man kann einfach darüber sprechen. Ich mache das auch gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel finde, dass auf einer Seite zu viel von etwas eingebaut wird, zum Beispiel zu viele Adjektive, zu viele Ausrufezeichen, dann markiere ich diese einfach farbig, damit die Person sehen kann, wie viel sie da eigentlich eingebaut hat und dass in dieser Masse dieser Effekt einfach schon untergeht. Das reicht meistens schon aus.
Ja, man ist sich eben gar nicht immer bewusst, wie häufig etwas vorkommt, wenn man es selber geschrieben hat. Und ich hatte jetzt das Beispiel bei meinem vorletzten Manuskript. Diese Person hat sehr gerne Ausrufezeichen verwendet und ich habe ihr dann in einem WhatsApp-Chat geschrieben, so hey, wir müssen mal darüber sprechen, die Satzzeichen, wie du sie benutzt, da müssen wir dringend was dran ändern, und habe eben auch Lawrence Regelung angebracht und habe mir dann mal einen Spaß gemacht, mit dieser Suchen- und Ersetzen-Funktion alle Ausrufezeichen mit einem Punkt zu ersetzen, und das waren tatsächlich fast 900.
What?
In einem Manuskript von etwa 300 Seiten. Und habe ihr dann da einfach deutlich gemacht, so, das ist zu viel.
Zwischen 900 und 3 ist ein Unterschied.
Ja, schon. Und wir haben dann am Ende beide darüber gelacht. Natürlich hat die Autorin das etwas zähneknirschend erstmal einsehen müssen. Ja, letztendlich stehe ich jetzt sogar in der Danksagung drin, dass sie in ihren nächsten Projekten mindestens 800 Ausrufezeichen weniger verwenden wird. Und ich denke mal, sie kann da für die Zukunft einfach super viel mitnehmen. Und ich habe ihr dann auch gesagt, natürlich musst du nicht auf jedes Ausrufezeichen verzichten, wenn sich das für dich in dem Moment so richtig anfühlt und man liest den Text und denkt sich, okay, das passt hier jetzt wirklich, dann kann man da ja drüber sprechen, aber manches ist einfach zu viel.
Aber das fühlt sich doch auch gut an, ne? Wenn der Kunde dann quasi oder die Kundin so einlenkt, und dann hat man doch inneren Parteitag.
Ja, natürlich. Man hat da ja auf beiden Seiten gewonnen.
Show, don't tell. Geil oder nicht?
Na, es kommt drauf an.
Bitte elaborieren Sie.
Ja, in Ordnung. Ich bin da nicht ganz so festgefahren. Natürlich habe ich auch ganz oft den Kommentar Modell oder STD in Kurzform. Manche meiner Kunden und Kundinnen wissen Bescheid. Ich bin ein bisschen wortfaul. Ja, natürlich gehört das dazu. Natürlich muss man drauf achten. Aber man kann es auch übertreiben. Manche Sachen dürfen auch getellt werden. Das ist okay.
Ja, sehe ich genauso.
Gibt es eine Regel, wo ihr sagt, ja, leider muss man es immer machen, die ihr aber gern verbannen würdet?
Manche Komma-Regelungen. Diese Komma-Regelungen, die können, aber nicht müssen. Da denke ich mir dann so, hey, okay, entweder kann es oder es muss, aber beides ist halt manchmal das, ja.
Ne, da bin ich hartnäckig. Jedes Kann-Komma wird bei mir gesetzt. Das ist meine Regel, damit ich es immer einheitlich habe.
Das ist auch eigentlich richtig so, ja.
Das hat tatsächlich für meine letzten beiden Bücher, die ich re-released habe, also für Gelbauge und Seidenfinger, ist mir kurzfristig die Korrektorin abgesprungen. Da habe ich die Lauren auch angeschrieben. Ich glaube, die Sarah, du hättest das, glaube ich, sogar übernehmen können von deinem Zeitpensum her.
Ah, stimmt, genau.
Und ja, das hat dann ich glaube schon, das war im Oktober. Egal.
Ja, das ist schon ein paar Monate her.
Genau, das hat meine Frau dann übernommen. Also die ist auch auf der Arbeit, Chefin vom Dienst, die lektoriert auch selbst und hat dann gesagt, komm, ich mach das. Und die hat dann auch tatsächlich in allen drei Büchern, die sie korrigiert hat, hat sie dann auch bei jedem Hauptsatz immer ein Komma gemacht, immer ein Kann-Komma gesetzt. Also sie hat das auch knallhart durchgezogen.
Ich mache das auch immer, wenn zwei Hauptsätze durch ein Und getrennt sind, immer das Komma.
Ich weiß gar ganz genau, so hat sie auch gemacht. Völlig verrückt.
Ich wollte schon immer mal einen Podcast haben, wo über Grammatikregeln gesprochen wird.
Immer her damit.
Ich fühle mich richtig Rock'n'Roll gerade.
Ja, ich glaube, so oft kommt das auch gar nicht vor.
Nee. Andere Menschen retten Leben oder Tiere von der Straße und wir setzen Kommas vor und.
Und wir setzen Kommas, ja. Ja, wie war das? Kommas retten Leben? Komm, wir essen Opa?
Oder ja, komm, wir essen
Opa? Ich finde das Beispiel immer super.
Ja, und angesichts dessen retten wir auch Leben.
Ich habe doch Probleme mit Sprechverben. Also mit Infischformeln. Oh, ja, ich weiß. Leidiges Thema.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen nervig, dass, also es gibt halt manchmal einfach Dinge, die in den Fließtext passen, obwohl das Verb eigentlich kein Sprechverb ist. Und ich lasse da mehr durchgehen als vielleicht manche meiner Kollegen, weil ich auch immer so ein bisschen die Zukunft im Kopf habe und den Markt, der sich ja jetzt auch sehr viel Richtung Hörbuch entwickelt. Mhm. Und in einem Hörbuch macht das so viel aus, Sprechverben zu haben.
Oh ja.
es ist leider so. Es ist einfach so. Ich weiß, wenn man den Text sieht und einen Dialog hat, ja, durch die Struktur, durch die Absätze, weiß man, wer spricht. Man soll Sprechverben reduzieren, ja. Aber lies das mal vor. Und dann lies das mal vor, wenn du Sprechverben eingebaut hast.
Also ich bin da tatsächlich auch immer sehr, sehr streng in meinen Texten. Ich achte da sehr, sehr drauf. Und ich bin auch jetzt gerade sehr froh, dass du es genauso siehst, Lauren. Das wusste ich nämlich auch noch gar nicht. Siehst du, ja, was Neues über meine Kollegin gelernt.
Ja.
Aber dein Beispiel ist auch wirklich sehr, sehr gut. Man muss sich einfach mal überlegen, wie das aussieht, oder beziehungsweise einfach, wie es sich anhört, wenn man den Text nur gesprochen bekommt. Auch das hat viel mit Ausdrucksstärke zu tun, wie man Sprechverben überhaupt einsetzt.
Ja, ich verstehe das. Also ich bin jemand, der sehr wenige Inquits benutzt, weil ich dieses Dialog-Ping-Pong einfach sehr gerne mag. Ich bin da sehr von den Witcher-Büchern oder von den Hexer-Büchern inspiriert, weil der auch sehr viel Dialoge teilweise hat oder geschrieben hat, die ohne viel Beschreibung und Inquits auskommen, und ich finde das geil. Aber jetzt hat die Lauren mir Angst gemacht.
Ich höre halt auch viele Hörbücher und ich vergleiche das jetzt mal wieder mit dem englischsprachigen Markt. Da merkt man das halt extrem. Da wird allein das Sprechverb sagen, also said zum Beispiel, sehr oft verwendet. Und im Deutschen würde man sehr viel davon streichen. Ja. Aber in dem Hörbuch ist es einfach passend und es erleichtert beim Hören einfach, ja, man muss nicht darüber nachdenken, wer was sagt oder wer was wie sagt.
Lächelte sie.
Ja, genau.
Ja, genau.
So schlimm dann auch über mich.
Konnte ich mir nicht vergleichen.
Ja, aber passt.
Ja, sehr gut, der war wirklich gut.
Ich frage mich gerade, ob man damit aber nicht auch viel mit Character Voice vielleicht auffangen könnte, je nachdem, wer miteinander spricht.
Natürlich auch.
Ein knackiger Dialog ist ja auch Gold wert, aber muss man auch erstmal hinkriegen, ne?
Es geht ja dabei um einen fließenden Text. Es ist nicht nur der Dialog, es ist eben auch noch ganz viel daneben.
Ihr merkt da draußen, Lektorieren ist gar nicht so einfach und jeder Kunde und jede Kundin und jedes Manuskript ist anders und verlangt andere, wie soll ich sagen, andere Skills oder andere Sachen, auf die man achten muss. Die sind, ich sage immer, jedes Manuskript ist wie so ein kleines Rätsel, das man lösen muss und rausfinden muss, wo kann man denn da vielleicht die Ecken abschleifen, wo kann man es dann noch aufbrezeln.
Das ist sehr schön formuliert, ja.
Ja.
Dankeschön.
Eins haben sie, denke ich, alle gemeinsam. Sie erfordern nämlich Zeit. Und ich glaube, als Selbstständiger ist Zeit ein sehr wichtiger, großer Faktor. Und ich frage mich, arbeitet ihr dann noch 9-to-5 oder durch das Lektorat 24-7?
Es ist nicht so einfach, gerade am Anfang, wenn man sich erstmal in dieses ganze selbstständigen Modell reinarbeiten muss, sein Zeitmanagement ordentlich aufzubauen. Also ich glaube, jeder Selbstständige, jede Selbstständige kennt das. Ja, ich könnte ja jetzt noch das und das machen. Ich habe schon 8 Stunden gearbeitet, aber das und das steht noch an. Wenn ich das jetzt noch mache, dann habe ich es erledigt, dann muss ich es morgen nicht machen. Aber es ist da sehr, sehr wichtig, die Zeit ordentlich einzuplanen und auch mal Feierabend zu machen.
Möchte die Lauren da was hinzufügen?
Ja, also ich persönlich arbeite nicht 9-to-5. Ich passe mich einfach ein bisschen meinen eigenen Bedürfnissen an und zum Beispiel auch den Arbeitszeiten von meinem Mann. Das ist bei Sarah ähnlich. Mhm. Unsere Partner haben beide Jobs in der Schichtarbeit. Also kommt auch öfter mal die Spätschicht vor zum Beispiel.
Ja.
Und dann verbringt man vielleicht den Vormittag mit dem Partner und nachmittags arbeitet man dann. Hm. Da sind wir beide relativ flexibel. Ich kenne aber auch Kolleginnen, die sich, die um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen und bis 5 Uhr arbeiten. So. Für mich persönlich ist das nichts. Und ich arbeite, 24/7, ist ein bisschen übertrieben. Ich bin nicht immer erreichbar. Aber es ist schon so, dass ich abends auf der Couch sitze und mir ein Kunde dann per WhatsApp schreibt und ich antworte noch eben. Das ist halt so. Aber da darf auch jeder seine Grenze so setzen, wie er das möchte. Wenn er sagt, ich habe Feierabend, ich bin nicht erreichbar, dann ist das in Ordnung.
Ja.
Absolut. Das war jetzt die persönlichere Antwort, die ich genauso unterschreiben kann. Genau.
Aber gab es da so Überraschungen, als ihr angefangen habt, dass ihr euch gedacht habt, so Arbeit steht irgendwie immer in der Schlange, von dem man dachte, jetzt habe ich bestimmt irgendwann Feierabend, aber das steht ja noch an, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, wie, jetzt fange ich nicht schon wieder an mit Steuern, weil das hatten wir schon in der letzten Folge, aber irgendwie andere Aufgaben, die man halt vielleicht nicht so im Blick hat und sich dachte so, ich dachte, jetzt habe ich gut Zeit gemanagt, dabei habe ich diesen riesen Haufen übersehen.
Ich glaube, bei uns ist das Social Media, damit hängen wir immer hinterher.
Ja, Social Media, kleine Organisationsgeschichten. Also Lauren und ich haben beide damit angefangen, uns mal so eine Art Organisationstag in die Woche einzubauen, wo wir einfach sagen, Montagvormittag kümmern wir uns um alles, was nicht mit Textarbeit zu tun hat, damit wir das einfach für den Rest der Woche abgehakt haben und uns dann die Zeit noch besser einteilen können. So als kleiner Tipp. Für alle, die damit vielleicht noch so ein bisschen strugglen, das hilft immer ganz gut, denn ja, es ist natürlich viel mehr im Hintergrund als nur ein Manuskript zu lektorieren, sondern eben auch Social Media, Steuern, Organisatorisches. Wir müssen Rechnungen schreiben, wir müssen Rechnungen kontrollieren und so weiter. Die Liste ist endlos, aber ich finde immer, wenn man sich da eine gute Übersicht macht und einfach einen festen Zeitplan, dann lässt sich das eigentlich ganz gut bewerkstelligen, ohne dass man immer im Hintergrund haben muss, so okay, verdammt, ich muss da eigentlich noch was erledigen, ich muss jetzt doch noch mal eine Stunde mehr arbeiten. Ich denke, das kriegt man eigentlich schon ganz gut hin.
Das beruhigt mich immens.
Ja. Gibt es denn eigentlich Geschichten oder Genres, die ihr niemals lektorieren wollen würdet?
Ja. Also bei mir ist, wäre das auf jeden Fall alles, was in Richtung New Adult, Young Adult geht. Mhm. Tatsächlich war mein erster Auftrag damals ein Young Adult Roman und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass ich einfach da nicht mein Bestes geben kann, weil das persönlich nicht so mein Genre ist. Diesen Auftrag hätte jemand anders vielleicht besser bearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch immer dafür, dass man sich auf die Genres spezialisiert, die man persönlich am liebsten mag, weil man dann einfach mehr geben kann. Und ja, bei mir ist es halt dieses Romance ist auch schwierig. Ich mag Dark Romance oder wenn Romance in Fantasy vorkommt, das finde ich super. Aber so reine Romance, das ist nichts für mich. Und deswegen würde ich das auch nicht lektorieren.
Es kommt ja auch mal ein bisschen drauf an, man muss die Zielgruppe ja auch kennen. Ne? Und wenn du jetzt Romance oder New Adult oder Young Adult lektorieren musst und die Zielgruppe nicht kennst und nicht weißt, wie dieses Buch am besten auf die Zielgruppe zugeschnitten wird, dann kannst du, wie du gesagt hast, nicht dein Bestes geben und kannst nicht das Beste aus dem Skript rausholen.
Ja, bei mir ist es so ähnlich. Also ich kann das hört sich jetzt wieder so krass an, aber ich kann nichts mit rosaroten Kitsch anfangen. Rosarote Kitsch, Klischee, Romantik ist einfach nichts für mich. Aber ich würde mich da auch bei politischen Thrillern zum Beispiel komplett rausnehmen. Da weiß ich auch direkt, dass das einfach nichts für mich ist. Da kann und will ich gar nicht so durchsteigen wie viele andere, die sich da bestimmt sehr gerne belesen und sehr gerne reinfuchsen. Aber da ist es auch schon, wie Lauren schon sagte, da kann ich einfach nicht mein Bestes geben. Und da würde ich immer guten Gewissens sagen, tut mir leid, aber da ist bestimmt jemand anderes die bessere Person dafür.
Also wenn demnächst mal jemand einklopft mit einem Polit-Thriller, dann schickt ihn zu mir. Ich hätte da voll Bock drauf.
Okay.
Ja. Sehr gut.
Machen wir dann.
Aber nicht vor Juni.
Naja, das ist ja in absehbarer Zeit. Das sollte ja im Zeitplan schon zu bewerkstelligen sein.
Ich hatte noch nie eine Anfrage für einen Polit-Thriller. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist halt auch leider das Blöde, finde ich zumindest. Es gibt im Self-Publishing in Deutschland viel zu wenig Menschen, die sich eher so im Horrorbereich und Thriller- und Krimi-Bereich bewegen.
Das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Da könnten wir viel mehr von gebrauchen.
Ja, nicht damit wir mehr Aufträge haben. So ist es nicht.
Nein, aber ich würde sowas auch gerne mehr lesen.
Ja.
Es gibt schon Tendenzen. Also neulich war Markus Heitz, also Fantasy-Autor Markus Heitz, in einem Podcast zu Gast. Jetzt nagel ich mich nicht drauf fest. War das die 3-2 von der Talkstelle, ich weiß es nicht. Der sagte dann auch, Fantasy kannst du ja eigentlich fast vergessen, wenn du nicht irgendwas mit Romance einbaust. Und ja, da wissen wir schon, wo die Vorliebe in Deutschland hingeht. Also entweder Krimis, vielleicht noch Thriller, ne, so Fitzek-mäßig. Und ja. Romance à la Couleur. Deswegen, ich blase ins selbe Horn. Ich hätte auch gern mehr Horror und Psychothriller und alles so in die Schiene.
Ja, das ist halt so schade, aber wie du schon sagtest, genau der aktuelle Markt, der verlangt halt ganz viel nach diesem typischen Romantasy. Gerade die jungen Lesenden, die wollen einfach sowas. Und was will man da machen? Ich meine, klar, es gibt immer diese kleinen Nischen, die man bedienen kann, wo dann ein ganz kleines Publikum sagt so, hey, ich will noch mehr von diesem Extrem-Horror lesen. Aber das sind dann halt auch nie die Bestseller-AutorInnen. Denn es gibt einfach ein zu kleines Publikum nur dafür, leider. Sehr schade.
Ja, bin ich bei dir. Vor allem gerade bei Fantasy. Wer Fantasy liest oder doch, wer Fantasy-Fan ist, der liest es ja nicht wegen der Romance. Fantasy hat ja ganz andere Vorgaben und inhaltliche Dinge, keine Ahnung, epische Schlachten, you name it, weswegen man das liest. Und dann heißt es auf einmal, ja, solange also wenn keine Romance drin vorkommt, dann könnte das knicken. Das ist dann auch schon so ein bisschen ugh. Also wohl als Autor und als auch als Leser und Leserin.
Ja, das ist auch so eine Diskussion. Ich glaube, die könnten wir morgen noch führen, was einfach so gewollt wird von den Lesenden. Also ich kenne persönlich ganz, ganz viele Menschen, die Fantasy immer nur in Verbindung mit etwas anderem lesen wollen. Ich persönlich zähle mich da auch dazu. Mit reinem High Fantasy, da brauche ich echt Sitzfleisch. Da muss ich echt so diese typische Muse haben, die mir sagt so, okay, jetzt wälzen wir uns durch so einen riesen Fantasy-Schinken, in dem es nur um epische Schlachten, um phänomenales Worldbuilding geht. Es gibt einfach auch noch diese andere Sarah in mir, die dann sagt so, ja, aber sowas, so ein kleiner Zusatz wäre hier super, zum Beispiel eben eine schöne Love Story oder eben ein düsteres Thema, Dark Fantasy. Davon haben wir ja auch zu wenig. Finde ich aber persönlich echt super. Das würde ich auch High Fantasy aktuell immer vorziehen, weil es einfach so dieses gewisse Etwas noch mitbringt. Also da mag ich diesen Genre-Mix einfach total. Und das geht halt am aktuellen Markt immer in diese Romantasy-Richtung, aber vielleicht entwickeln wir uns da ja auch noch mal ein bisschen weiter und sind da einfach mal wieder offener für mehr Genre-Mixe.
Ich arbeite dran. mit Noir-Fantasy.
Ja, das ist auch was, ja.
Also, ich setze euch jetzt die Pistole auf die Brust. Welches Buch, das ihr gelesen habt, würdet ihr im Nachgang gerne lektorieren, weil es einfach besser hätte werden können, nicht gut lektoriert war, keine Ahnung?
Das ist ja fies. Boah. Das ist ja fies. Boah. Das ist, oh, das ist sehr fies. Das damit kann man sich nur Feinde machen.
Ich finde die Reaktion so gut, dass ich mich richtig freue, die Frage, die Maxi gegeben zu haben. Das ist quasi sein Applaus.
Also, man könnte auch sagen, ich bin der böse Kopf.
Also ich springe jetzt einfach mal ins Fettnäpfchen. Das muss ja jemand machen. Ich greife wieder diese Romantasy-Schiene auf. Ich habe Iron Flame gelesen, aber ich hätte es gerne lektoriert, weil ich sehr viel noch dran zu arbeiten gehabt hätte, inhaltlich. Ja, ich liebe die Story. Rebecca Yarros hat da was richtig Cooles erschaffen. Sie weiß auch, wie sie die Lesenden begeistert. Aber ich hätte gerne mit ihr gearbeitet. Ja.
Du sagst heute schon zum zweiten Mal, machst du mich glücklich mit deinen Worten. Weil von Iron Flame höre ich immer nur, wie toll das sein soll. Das ist, ich lese nicht viele klassische Bücher. Und ich denke mir dann immer, aber warum ist das denn so geil? Und der zweite Teil, jetzt nagel ich mich nicht drauf fest, wie er heißt, habe ich nur gelesen, dass das Buch irgendwie 300 Seiten lang komplett stillsteht, weil es dann nur noch um die Liebe geht. Und eigentlich ist alles drumherum, die Drachen und so, alles viel cooler. Wo ich mir dann denke, ah, macht das Buch doch gescheit von Anfang an, gibt immer gescheites Lektorat und dann wird das halt auch geil.
Ja, da gehen halt die Meinungen wirklich sehr auseinander, gerade bei den beiden Teilen. Also ich habe da schon sehr gemischte Meinungen gehört und gelesen, aber ich meine, ich habe selber gelesen, ich mag die Reihe echt gerne, aber ich finde auch, man hätte noch mehr draus machen können. Hätte noch besser werden können, aber gut. Es hat ja seinen Erfolg und das nicht ohne Grund.
Das ist eine sehr persönliche Antwort gewesen für die Pistole, die ich dir auf die Brust gesetzt habe.
Ja, ich bin auch ganz stolz auf mich. Ich mische mir gerade den Schweiß weg.
Bullet gedodged.
Lauren?
Ja, bitte. Ach so, ich muss auch noch antworten.
Drück dich bitte nicht, ich bin schon durch die Flammen gegangen gerade.
Ja, okay. Ich habe auch was. Also bei mir ist es Brave von Tracy Wolf. Die Reihe heißt, glaube ich, Cadmere Academy Chroniken, wenn ich das richtig habe. Ich finde die Geschichte nämlich richtig toll. Also es ist halt auch wieder so eine Dark Academia-Geschichte mit Vampiren und so weiter. Ist ja gerade auch voll im Trend. Aber ich finde die Inhalte sehr originell. Allerdings gefällt mir die Sprache überhaupt nicht. Und da hätte ich gerne den Rotstift zücken dürfen.
Ist es zu viel? Oder ist es mehr so Purple Prose mäßig?
Es ist zu jugendlich.
Ach, ja. Was.
Ja, also ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr jugendlich. Ich kenne die Jugendsprache nicht mehr so sehr. Aber ich weiß nicht, ob jemand aus einer jüngeren Generation da nicht diese Probleme hatte. Weiß ich nicht. Aber mich hat das ziemlich gestört. Es war doch sehr jugendlich, kindlich geschrieben.
Ach guck, war das dann so ein bisschen, war die Sprache dann so mehr so ein bisschen diesseitig und nicht passend für eine Fantasy-Geschichte oder war das ja einfach zu cool für dich, um es mal so auszudrücken?
Was? Zu cool für mich?
Voll der Diss.
Vielleicht war es auch einfach zu cool für mich. Ja, ich weiß nicht. Es hat ja gute Rezensionen, es hat auch nicht so gute Rezensionen. Es ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich hätte die Reihe gern weitergelesen, habe ich aber nicht, weil mich die Sprache so gestört hat.
Ich kann das aber gut verstehen. Ich meine, das ist ja auch das Vehikel, das die Geschichte trägt. Ne? Und wenn du durch die Sprache mit der Geschichte und mit den Figuren und der Welt fremdelst, weil du nicht reinkommst, deswegen finde ich gerade bei so Fantasy, ganz egal, ob das jetzt Urban Fantasy oder was auch immer ist, es muss halt irgendwie passen. Also keine Ahnung, keine Anglizismen, wenn du in einer High-Fantasy-Welt bist oder keine Ahnung, wenn in einem Fantasy-Buch jemand sagt, mein Gott, dann schreibe ich als Notiz an den Rand, gibt es bei dir das Christentum? Fragezeichen, sowas halt, dass das halt so in sich geschlossen ist, dass sich das auch wirklich immersiv anfühlt.
Ja,
Ja.
Das ist so. Also natürlich darf man auch mit der Zeit gehen. Mein Beispiel ist jetzt eine Urban Fantasy, die in der heutigen Zeit spielt. Natürlich dürfen die Leute da auch ein iPhone haben und modern sein, aber es war einfach, ich glaube, es war so ein bisschen der Slang, der mich gestört hat. Ich weiß es nicht.
Ja, diese Jugendsprache, die ist aktuell sowieso sehr im Kommen, habe ich immer das Gefühl. Also viele Bücher, die an das jugendliche Publikum gerichtet sind, die haben so eine ganz eigene, leichte Sprache und manchmal artet das dann in so Slangs aus und damit kann ich auch nichts anfangen. Das finde ich dann auch immer schade, weil ich meine, ja, so alt bin ich jetzt zwar auch noch nicht, aber ich lese auch manchmal gerne Jugendfantasy, kann aber mit sowas dann auch nichts anfangen. Das stört mich dann halt auch, weil ich finde, das macht auch immer so ein bisschen die Ernsthaftigkeit des Textes kaputt.
Ja, verstehe ich.
Und was für Musik die Kids auch heute hören.
Oh. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Martin, du darfst jetzt noch den guten Kopf spielen.
Ja, ich mache den guten Kopf. Eigentlich dachte ich gar nicht, dass du den bösen Kopf gemeint hast, sondern ich dachte so, ha, der Max, du durfte die Frage stellen, die so viele Emotionen hervorgerufen hat. Deswegen war das quasi eigentlich was Gutes.
Definitiv. Ja.
Ich könnte die Frage stellen wie ein normaler Mensch, aber ich stelle sie, glaube ich, lieber in meinem Stil, wenn das jetzt kein Teaser war. Riecht ihr gerne an Büchern?
Ja.
Ja.
100%.
Das ist auch kein Fetisch. Das ist einfach
nein, nicht.
Das macht es nicht besser.
Das heißt, ihr seid Team Papier und nicht E-Book.
Nee, das will ich nicht sagen.
Nein, ich auch nicht.
Ich bin ein E-Book-Fan. Ich lese auch viel auch beim E-Reader.
Riechst du auch an mir?
Nein.
Okay.
Ich finde Elektronik...
Was sie jetzt total ernst Nein gesagt hat.
Nein.
Ich musste gerade echt kurz überlegen. Ich schnupper wohl manchmal an Dingen. Also, so ist es nicht. Aber ich finde, elektronische Dinge riechen meistens nicht.
Mein E-Reader liegt hier. Riecht er nach irgendwas? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, schnupper mal.
Von den Chipsfingern vom letzten Mal vielleicht oder so.
Fettabdrücke.
Weil es ist ja doch so, dass man als Lektorin den ganzen Tag auch am Bildschirm sitzt und dann am Abend, wenn man doch was liest, ist dann halt die Frage, möchte man in einen weiteren Bildschirm gucken oder möchte man dann das Taschenbuch vielleicht eher in die Hand nehmen? Aber so wie das für mich jetzt klang, dann seid ihr Fans von beidem und dem würde ich mich nicht mehr anschließen. Nur rieche ich nicht an Büchern, ich bin da komplett deromantisiert. Ich habe noch nie an einem Buch gerochen und ich weiß nicht, wo dieser Reiz, diese Faszination herkommt.
Dann solltest du das unbedingt mal tun. Geh mal in eine Buchhandlung, Nimm bewusst Bücher in die Hand, blätter durch, schau dir die Textur des Papiers an, das ist nämlich ganz unterschiedlich und manches Papier riecht auch wirklich wahnsinnig gut und ich finde, das hat so ein Gefühl von nach Hause kommen, Geborgenheit. Papier kann richtig angenehm riechen, genauso wie die Drucktinte. Ja. Und das hat was. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele einfach Bücher gerne in die Hand nehmen. Sie empfinden gerne etwas, sie riechen das Buch gerne, sie fassen es gerne an. Das hat so was ganz Intensives, was, glaube ich, viele Buchliebhaber ausmacht.
Ich bin so stolz auf mich, die Frage so gestellt zu haben, weil einen schöneren Abschluss hätte es gar nicht geben können, oder Maxi?
Nee, das war perfekt. Es war.
Ich werde rot.
Den schneiden wir einfach bei jeder Folge jetzt zum Schluss rein.
Ja, genau. So war
ja. Was? Okay.
Ich hab's gefühlt. Sarah, ich hab's ja gefühlt. Das war
ich bin echt rot.
Wir sagen vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in den Beruf Lektor, Lektorin. Spannende Geschichte, haha. Ich glaube, jeder, der vorhat, selbst Lektor zu werden oder sich in dem Beruf auch schon in dem Beruf ist, kann hier was für sich herausziehen. Ich fand es furchtbar interessant. Deswegen vielen Dank nochmal. Wichtig wäre, wo genau kann man euch auch einzeln finden? Instagram, Webseite, wie heißt ihr, wo seid ihr?
Ja, wir haben einen gemeinsamen Internetauftritt. Unsere Website veröffentlichen wir die Tage, also kann ich das ja jetzt schon mal sagen.
Bis nächsten Mittwoch ist es bestimmt fertig alles und dann können wir euch das auch sehr gerne verlinken.
Genau, da findet ihr uns unter enchanted-editing.de und bei Instagram, warte mal, enchanted-editing- war das, ne?
Genau, genau.
Ja.
Also wenn man enchanted-editing sucht, dann findet man uns eigentlich schon.
Ja, und dann haben wir jeder noch einen privaten oder semi-privaten Account und meiner heißt lauren.enchanted.editing.
Genau, und ich bin enchanted.reading.witch.
Gleich mal auf Folgen drücken, ihr habt's gehört, Leute.
Sehr gerne.
Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt am 10. April.
Sehr gut. Ja, dann würden wir uns auch über Follower und Feedback freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, über Likes und Klicks und was weiß ich da lassen. Da geht uns das Herz auf. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und sagen auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke. Ciao.
Ciao.
Was findet ihr wichtiger? Einen gut geschriebenen Ratgeber oder einen guten Lehrer?
Gute Frage.
Ja.
Ich nehme den Lehrer.
Ich auch. Ich nehme auch den Lehrer.
Warum?
Weil der Ratgeber zu viele Grenzen hat. Der Lehrer kann seine Grenzen erweitern.
Das war klug.
Ich bin ganz stolz.
Ich kann da anschließen. Und zwar wollte ich mal Keyboard lernen, aber ich hatte kein Geld für einen Lehrer. Und dann dachte ich, ich probiere es mit YouTube. Und ein Anfänger-Keyboard hat allerdings keine 88 Tasten. So wie meins, und auf YouTube spielen sie alle mit 88 Tasten. Und dann haben die es so vorgespielt und irgendwann, wenn sie weitergespielt haben, hat mein Keyboard plötzlich aufgehört. Und dann konnte ich dieses Video schlecht fragen, was kann ich denn jetzt machen?
Ja,
genau.
Ja, da hat man schon die Grenze. Ja.
Die Grenze.
Gerade des Keyboards. In unserem Bereich. Also
weiter geht's nicht.
Ich würde es gern so beenden. Ich fand es super, dass wir ernst einsteigen und damit anfangen.
Ja. Die Idee war, irgendwas Kluges zu sagen über Weiterbildung und dann sprechen wir drüber, dass das Keyboard zu Ende ist.